Wir fokussieren uns oft zu sehr auf den Wunsch der Veränderung, aber zu wenig auf das eigentliche Hindernis.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Gesundsein-Podcast, meine Lieben. Heute geht es um ein super spannendes Organ, nämlich unser Kontrollzentrum sozusagen, unser Gehirn. Und zu Gast habe ich dazu einen wunderbaren Experten, nämlich Orel Mielke. Herzlich willkommen im Gesundsein-Podcast, Orel.
Hallo, liebe Stefanie.
Ich freue mich total, dass du da bist. Ich folge immer ganz interessiert deinem Schreiben und finde das, was du sagst, immer total inspirierend. Du hast ja selber auch ein Konzept entwickelt, was du mit Firmen teilst, um besser zu verstehen, ne? Wie funktioniert unser Gehirn auch so im Arbeitskontext, im Performance-Kontext. Aber das Gehirn geht ja auch weit darüber hinaus, ja, in seiner Bedeutung. Und du weißt, dass es bei mir um Gesundsein geht in diesem Podcast. Und deswegen, ja, sprechen wir heute über verschiedenste Themen dazu. Vielleicht fangen wir einfach mal an, indem du dich uns kurz vorstellst, damit die Leute einmal wissen, mit wem ich hier heute spreche.
Ja, gerne. Also ich bin von Haus aus, sage ich mal, Neurologe, also Mediziner. Ich war im Krankenhaus 7 Jahre, bin dann in die Industrie gegangen, die klinische Forschung, weil mich Forschung schon immer interessiert hat, etwas zu kreieren, kreativ zu sein, neugierig zu sein. Und weil das auch sehr anstrengend ist im Krankenhaus, so muss man auch sagen, also Hut ab, wer das kann, auf Dauer. Bin ich schon seit 20 Jahren dort und habe dann aber auch festgestellt, da gibt es auch Grenzen, die mich auch an meine mentalen Grenzen gebracht haben, sodass ich gesagt habe, Mensch, du bist doch Neurologe, jetzt kommst du fast in den Burnout. Studier mal ein bisschen mehr über dein eigenes Gehirn, wie das funktioniert, weil dabei hatte ich auch einen Blindspot, weil wir Ärzte immer sehr schlecht auch darin sind, uns selbst gut zu erkennen und uns gut zu pflegen. Sodass ich so seit 7, 8 Jahren noch mehr über unser Gehirn gelernt habe und das jetzt auch für andere Firmen weitergebe, in unterschiedlichsten Formaten, weil ich finde, das sehr wichtig ist. Gestern zum Beispiel gerade bei der Polizei gewesen in Karlsruhe und dort haben wir dann auch bestimmte Mechanismen und Dinge, die so aus der positiven Psychologie kommen, aber dann eben so maßgeschneidert für den Polizeidienst gemacht worden sind.
Das heißt, die positive Psychologie ist auch etwas, auf das du dich sehr stützt.
Ich habe lange gesucht, weil ich habe, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, habe ich gemerkt, oh, das ist spannend. Ich habe es dann nicht weiterverfolgt. Ich bin dann in die Industrie gegangen. Aber das hättest du doch mal weitermachen können. Das war so spannend. Du hast da das Gefühl gehabt, in dem Gespräch mit dem Patienten auch was zu erreichen durch das Gespräch. Aber es war wahrscheinlich gut, dass ich dort weg bin und dann langsam für mich so entwickelt habe, was will ich denn eigentlich? Und ich glaube, Krankheiten zu lindern ist ganz, ganz essentiell. Aber es ist nicht meine Hauptaufgabe oder ich fühle es nicht als meine Mission, sondern eher Menschen, die schon viel haben, die schon eigentlich gesund sind. Wie kann man das noch besser machen? Wie kann man unser Potenzial fördern? Wie können wir uns zum Aufblühen bringen? Das ist so meine Mission und da habe ich tatsächlich jetzt auch eine wissenschaftliche Heimat gefunden in der positiven Psychologie, wo nicht alles positiv ist, ist ja ein großes Vorurteil, aber wo wir auch eine Vorreiterin haben hier in Deutschland mit der Frau Professor Judith Mangelsdorf in Berlin, die da ein Institut hat und da lerne ich mit ganz großer Begeisterung.
Das klingt super interessant und freue mich jetzt schon total auf diese Fragen. Für mich, ich habe auch sehr viel zum Thema Gehirn gelesen in den letzten Jahren und ich finde, du hast auch gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du kümmerst dich jetzt zwar nicht besonders um, ich sag mal, die Kranken, also das Pathologische, sondern eher um die Menschen, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen vermeintlich gesund sind, weil ja auch dort ganz viel Potenzial sich versteckt, wie man sich verbessern kann, wie man sich noch besser fühlen kann, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, viele Menschen haben zwar jetzt offiziell keine Krankheit oder ne, haben nichts Schlimmes, keine schlimmen Symptome. Aber so richtig, ich sag mal, das blühende Leben sind sie auch nicht unbedingt. Und ich glaube, das definiert auch sehr stark, wie wir einfach ne, rausgehen, wie wir Teil der Gesellschaft sind, wie die Stimmung insgesamt ist in unserem Land, wie wir miteinander umgehen. Ja, du hast eben über die Polizei gesprochen. Wie treten wir Polizisten gegenüber, die uns eigentlich schützen wollen und sollen, ja? Und mit ihrem ganzen Dasein im Grunde für uns da sind und wir sind häufig so, ja, defensiv und irgendwie verurteilend, ja. Ne? Und das ist ja eigentlich nicht, wie es sein sollte. Und ich glaube, deswegen machst du total wichtige Arbeit und ich finde das super spannend. Für mich ist total interessant gewesen zu verstehen, also das Gehirn ist jetzt, ne, man sagt das immer so ganz leichtfertig, das Kontrollzentrum des Körpers und es steuert ganz viel. Aber was wirklich alles gesteuert wird und wie das gemacht wird, ist halt enorm interessant, ne? Und da kann man sich ja wirklich in so einem super tiefen Rabbit Hole, wie man immer so schön sagt, verlieren. Und ich weiß auch, dass wir nicht so tief kommen können heute in dieser kurzen Zeit, wie ich es gerne hätte. Aber zumindest können wir anfangen, das ein bisschen besser zu verstehen. Und eine wichtige Sache, die ich direkt zu Anfang dich fragen wollte: Gesundheit hängt ja immer sehr stark mit unseren Gewohnheiten im Alltag zusammen. Das heißt, wie wir gewohnt sind, uns zu verhalten, bestimmt, was wir jeden Tag machen, bestimmt, wie wir langfristig, ne, aussehen, gesund sind etc. Und angenommen, wir haben schlechte Gewohnheiten, dann ist ja der erste Schritt, die irgendwie zu verändern. Es kommt erstmal die Erkenntnis und dann irgendwie der Wille zur Veränderung und dann kommt die Umsetzung. Und genau da, glaube ich, spielt das Gehirn und wie es funktioniert eine extrem entscheidende Rolle. Und ich glaube, wenn wir es verstehen, dann können wir das viel besser umsetzen und uns viel besser verändern, als wenn wir es nicht verstehen. Weil wir dann häufig einfach, ich glaube, die falschen Strategien verfolgen, gegen uns arbeiten. Und das Gehirn hat ja eben diese besondere Eigenschaft, dass wir es verändern können. Und ich glaube, das besser zu verstehen, ist total Gold wert, weil man denkt immer so, ja, ich bin, wie ich bin, ne? Mein Gehirn ist, wie es ist und so funktioniert es halt, aber das stimmt nicht ganz. Und das Ganze nennt sich ja, glaube ich, Neuroplastizität. Könntest du da mal bitte einsteigen und erklären, warum wir uns verändern können und wie das genau geht?
Wir können uns verändern, aber es ist nicht einfach. Tatsächlich ist Verhaltensänderung eines der schwierigsten Dinge überhaupt. Und weil es so schwierig ist, gibt es so viele Bücher darüber. Und weil es so schwierig ist, gibt es so viele, ich sag mal, Motivationsmenschen, die da uns glauben machen wollen, naja, du musst nur das und das machen, dann veränderst du dich. Also Verhaltensveränderung ist extrem schwierig. Und ich rede es mal als Neurologe, als Neurowissenschaftler. Eine Gewohnheit ist wie ein Schaltkreis im Gehirn. Und der verstärkt sich gegenseitig. Ne, weil wir eine bestimmte Art von Dingen vermeiden gelernt haben oder belohnt werden, wenn wir etwas, wie wir das machen. Und diesen Schaltkreis zu durchbrechen, da braucht es unfassbar viel Energie, wenn der stark ist. Er hängt natürlich viel mit der Erziehung zusammen, auch mit genetischen Dingen logischerweise und wie wir sozialisiert sind. Um diesen Schaltkreis zu durchbrechen, da brauchen wir meistens so viel Energie in Form eines Traumas, leider. Also ne, wir sind krank geworden, hört auf zu rauchen. Oder irgendwas Schlimmes passiert und dann achten wir uns auf uns mehr. Und leider ist das tatsächlich eine der wichtigsten Dinge, um Verhaltensveränderungen voranzutreiben. Das heißt, wir brauchen Leidensdruck und das ist wie Energie. Das heißt, dieser Schaltkreis hat jetzt eine neue Komponente bekommen und jetzt sind wir tatsächlich bereit, etwas zu verändern. Das ist so der Schockmoment. Ist natürlich ungut, weil das funktioniert meistens erst spät. Deswegen ist es sinnvoll, natürlich schon frühzeitig Dinge zu überlegen, wie ich es machen kann. Da gibt es natürlich eine Armada von Dingen. Nützliche Dinge sind dann, wenn man zum Beispiel die Atomic Habits sich anschaut und James Clear, der sehr viel schon in den Grundlagen von wie Gewohnheiten gut entstehen können.
Die 1%-Methode auf Deutsch, ne?
1%-Methode. Es gibt aber auch in der Motivationsforschung, vorhin zum Beispiel von Brigitte Oettingen mit der Whoop-Methode, auch eine sehr gute, ich sag mal, physiologische Grundlage, wie wir Verhalten verändern können, weil das Problem von Verhaltensänderung ist ja nicht, weil wir nicht motiviert wären, sondern weil es immer ein Hindernis gibt, woran wir dann scheitern. Das heißt, na, wir sitzen dann abends und vorm Fernseher und dann essen wir halt doch zu viel oder wir achten nicht auf uns morgens, weil wir in diesem alten Schaltkreis drin sind, weil halt dieses Hindernis, was auch immer das ist, dann uns diese Motivation nimmt. Und ein wichtiger Hebel ist, dieses Hindernis genauso ernst zu nehmen wie den Wunsch zur Veränderung. Ne, es reicht nicht zu sagen, ich mache jetzt mehr Sport, sondern es kommt der Zeit, da will ich Sport machen und dann was ist? Oh, ich bin zu faul, ich habe keine Lust, ich fühle mich ein bisschen krank. Das ist die Ausreden und dann werden wir schwach. Und was jetzt zum Beispiel Brigitte Oettingen in ihrer schon über 20 Jahre alten Forschung gesagt hat, ist, dass wir das Hindernis genauso bewusst wahrnehmen und als Feind ansehen sollen und Strategien entwickeln sollen, wie den Wunsch. Wir fokussieren uns oft zu sehr auf den Wunsch der Veränderung, aber zu wenig auf das eigentliche Hindernis. Und deswegen ist das auch immer ein Schritt für Schritt. Ja? Also das ist so das Atomic Habits, das würde ich noch eben paaren mit der Motivationsforschung, weil dann wird ein Schuh draus. Und das finde ich so ein relativ einfacher Strategie für Verhaltensveränderung.
Und aus der Motivationsforschung, da gibt es ja ganz verschiedene Motivationsstrategien für verschiedene Persönlichkeiten, richtig?
Mhm. Mhm.
Weißt du denn, was du für eine Persönlichkeit bist und welche Sachen bei dir Motivation fördern?
Ja, also bei mir ist es, ich bin sehr gut extrinsisch motivierbar tatsächlich. Also es gibt, wir sagen ja, die intrinsische Motivation ist das Wichtigste. Hat natürlich was damit zu tun, klar, wie man aufgewachsen ist. Und das wird dann auch zur intrinsischen Motivation irgendwann. Also für mich ist ein Feedback von außen sehr hilfreich. Eine Belohnung, dass ich sage, ich gehe mal, ich mache einen Trip. Ne, übers Neujahr fahren wir nach London. Also solche Dinge helfen mir. Aber auch das gegenseitige Commitment. Also wenn zum Beispiel ich irgendwo hingehe, wo auch Leute arbeiten, dann bin ich automatisch motiviert, auch etwas zu tun. Ich kann nicht immer jetzt weggehen. Ich nutze dann Tools. Das ist jetzt ein kleines Tool, das kostet nicht viel. Das nennt sich FocusMate. Das ist, da kann man weltweit mit Menschen zur gleichen Zeit arbeiten. Das kann man aber auch privat machen, indem man, es gibt ja viele von diesen Collaboration-Meetings. Der eine sitzt an seinem Schreibtisch und arbeitet und du sitzt an einem Schreibtisch, aber die Webkamera ist an und man verabredet sich dann für eine Stunde oder für zwei und arbeitet an einer Sache dann ab oder kümmert sich. Also mir hilft es extrem, gerade für Dinge.
So wie ich bei meiner Steuererklärung zum Beispiel.
Genau. Das ist es wunderbar. Da mache ich so einen Ein-Stunden-Termin mit FocusMate und mache jetzt Steuern. Und dann denke ich, was, das ging jetzt aber einfach. Ne? Also es ist ja, das Hindernis ist ja immer nur emotional. Und das ist nie praktisch oder ganz selten praktisch, sondern es ist emotional. Und dann prokrastinieren wir, machen was anderes. Und so habe ich einen Termin mit jemandem, weil das gebe ich mir dann nicht, dass ich dann die Sache nicht mache, weil jetzt bin ich ja jemanden sozusagen Rechenschaft schuldig oder ich fühle mich ihm verpflichtet. Und das ist dann mal auch so ein von außen hinzugefügte Motivation. Das funktioniert jetzt für mich, für manche funktionieren andere Dinge.
Ja, als extrinsischer Motivator. Das kannte ich noch nicht, finde ich total interessant. Ich glaube, ehrlich gesagt, mir könnte das auch helfen. Wie kann ich denn, wenn ich das zum Beispiel jetzt, wenn ich unsicher bin, also ich bin manchmal auch unsicher, was ist denn jetzt, was motiviert mich wirklich, was motiviert mich nicht? Weil, wie du gesagt hast, ne, manchmal, wenn man so über intrinsische Faktoren nachdenkt, dann motiviert einen das ja, also dann fühlt man sich auch wirklich motiviert und denkt auch, ich sollte davon ja motiviert sein, aber vielleicht ist man denn echt gar nicht so dadurch motiviert.
Mhm.
Wie kann ich das denn testen? Gibt es da zum Beispiel irgendwelche Tools, Tests, die man auch online mal machen könnte, um das herauszufinden für sich, um seine eigene Struktur zu bauen?
Ja, natürlich. Also da gibt es jetzt eine kleine Antwort und eine längere Antwort. Also erstens, Motivation wird komplett überschätzt. Das ist eine. Die Motivation, also wenn wir jetzt über Dopamin sprechen, entsteht im Tun. Also wenn ich mir vorstelle, ich brauche jetzt Motivation, um ein Buch zu schreiben, falsch. Ich brauche jetzt den geistigen Funkenschlag, um mal anzufangen, falsch. Ich fange einfach an. Ich habe eine Motivation. Ich will das machen. Ich weiß noch nicht genau, warum, ob ich da motiviert bin. Das herauszufinden, tun. Also wenn ich ein Buch schreiben will, fange ich auf ein Buch zu schreiben. Wenn ich eine neue Erfahrung, was Neues lernen will, mache ich diese neue Erfahrung. Und die Motivation entsteht dann dadurch. Dieses Gefühl, wir müssen vorher erstmal ins richtigen Modus kommen, in den Status, wird überschätzt. Es ist sicherlich nicht schlecht, motiviert zu sein. Aber wenn ich keine Lust habe, irgendetwas zu tun, dann mache ich es einfach. Und die Lust, die kommt dann im Tun. Oder ich merke, nee, das ist tatsächlich nichts für mich. Und dann lasse ich es. Also das ist so das eine kurzfristige. Das längerfristige, und es dauert dann etwas mehr Zeit, ist natürlich mir klar zu werden, was will ich eigentlich im Leben? Da hilft die Best-Self-Methode, ist auch eine Methode aus der positiven Psychologie, sich mal für 2-3 Tage, gerne am Ende des Jahres macht man gerne, oder einmal im Quartal, sich zu fragen, wenn alles möglich wäre, wenn alles sich so erfüllt, was ich mir vorstelle, also kein Fantasy, sondern wirklich das, was ich, wofür ich bin, wie würde mein Leben in einem Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren aussehen. Was mache ich da? Wer bin ich da? Was gebe ich? Was habe ich? So, sich das mal, diese Fragen zu stellen, wenn alles möglich wäre, also ohne diese geistigen Schranken, weil dann sieht man nämlich, wofür man eigentlich etwas tut oder ob es auch völlig unklar ist. Und wenn es unklar ist, ja, dann brauche ich mehr Erfahrungen. Dann muss ich Dinge tun, mir an Sachen aneignen, lernen, genauso wie ich. Ich wusste auch nicht, wo ich hin will. Und ich habe dann angefangen, mich in der Psychologie weiterzubilden, gemerkt, ja, das ist es. Ich war mit Verhaltenstherapie angefangen. Ich war bei vielen anderen Richtungen und habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich war dann dort, ich war in Stuttgart, ich war in anderen Gegenden, habe mir das angehört, habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich wollte sogar noch einen Arzt in Psychotherapie noch zusätzlich machen, habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Aber ich hätte es nicht rausgefunden, nur durch Nachdenken.
Ja, also das ist dieses, also Machen, ja, Motivation durchs Machen eigentlich entwickeln. Ehrlich gesagt, ich kenne das total gut aus eigener Erfahrung. Man ist am motiviertesten, wenn man einmal in so einem, ich sag mal, Streak drin ist, ne? Man darf dann nur das nicht sozusagen schleifen lassen und dann wieder neue Excuses, neue Entschuldigungen finden, irgendwas aufzuhören oder so. Und dann läuft's auch eigentlich. Ich rede zum Beispiel von irgendwie Sport machen, ja? Oder von anstatt, ich gehe mittags irgendwie essen, weil bei mir gibt's nur ungesunde, also Essensalternativen beispielsweise ums Büro herum, sondern ich koche mir irgendwie was am Tag vorher. Das geht alles, wenn man einmal in den Genuss gekommen ist sozusagen, das wirklich jeden Tag zu haben. Das ist ja auch Teil der positiven Psychologie. Was ist denn noch wissenswert, sage ich mal, oder was sollte man noch über positive Psychologie verstehen und übers Gehirn, um besser zu verstehen, wie man seine eigene Gesundheit besser managen kann?
Ja.
Also wirklich Herr der Dinge wird sozusagen oder Frau der Dinge wird.
Ja, also früher haben wir dazu Glück gesagt. Früher haben wir gesagt, was ist das Ziel des Menschen? Glücklich zu sein. Heute sagen wir eher Wohlempfinden dazu, auch wenn das Wellbeing im Englischen nicht so ganz widerspiegelt. Bei Glück, was ist Glück? Im Englischen sagen wir Luck oder Happiness oder Pleasure. Also wir verstehen nicht mehr genau, was Glück bedeutet, deswegen sagen wir Wohlempfinden. Wie können wir das steigern? Und in der positiven Psychologie gibt es dazu mehrere, ich sage mal, Modelle. Man ist sich jetzt nicht 100% einig. Ist es jetzt einfach, ich will mich besser fühlen? Ist es, dass ich eine Mission habe, dass ich für etwas Wichtiges lebe? Weil es gibt Menschen, die opfern sich auf. Die sind vielleicht gar nicht so glücklich, aber die sind glücklich, weil sie etwas tun, was eine Wirkung hat, was einen Sinn hat, eine Bedeutung. Das heißt, für sich das herauszufinden, da gibt es mehrere Modelle. Es gibt ein PERMA-Modell, was sich das nennt. Das ist ein Akronym. Das heißt, wenn ich positive Emotionen habe, wenn ich meine Stärken einsetzen kann, dazu gibt es Tests wie den VIA-Test, wie den Clifton Strength Finder. Was sind eigentlich meine Stärken? Welche Fähigkeiten habe ich, ohne die ich, wenn ich sie nicht anwende, nicht leben könnte? Weil nur wenn ich meine Stärken zum Beispiel im Privaten, im Beruf einsetzen kann, komme ich überhaupt in den Flow. Dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich gebraucht, dann fühle ich mich in meiner Leistung. Meine Beziehungen, beruflicher Art, privater Art, sind die gut? Wo stehe ich da? Habe ich wirklich einen Sinn in dem, was ich tue? Habe ich das Gefühl, dass das, was ich mache, Bedeutung hat? Und schließlich will ich auch sehen, dass das, wofür ich arbeite, auch gesehen wird, auch wertgeschätzt wird, dass ich die Ziele, die ich erreiche, auch sehe. Das sind so die wichtigsten Komponenten, von denen ich abschätzen kann, bin ich gerade im Wohlempfinden, im Glück?
Ich muss das alles nachher nochmal aufschreiben, aber es gibt ja eigentlich so viele Hausaufgaben zu tun, die du einem hier aufgibst, weil genau das ist ja der erste Schritt, dieses sich bewusst werden, ne? Über seine, also sozusagen, wo ist mein Soll, wo ist mein Haben irgendwie, wie komme ich da hin, ja, und das ist der Weg. Und wir haben ja, wir denken immer, wir können nicht, aber eigentlich können wir ja schon. Und dafür ist die positive Psychologie, finde ich, da hat sie ja auch echt einen wichtigen Platz eingenommen die letzten Jahrzehnte, um wirklich zu verstehen, wir haben diesen Spruch schon immer, ne, du bist deines eigenen Glückes Schmied, ja, und das, glaube ich, zu verstehen und dann wirklich auch umzusetzen, ist, glaube ich, ein gutes Ziel auch in dieser Idee oder in dieser Vision von ich möchte gesund sein, weil genau wie du sagst, dieses Glück ist eigentlich das Wohlbefinden, wie gut geht es mir jeden Tag und dafür muss ich natürlich in einem Leben leben, das mir auch gut tut, ne, und das eben meinen Stärken zuspielt, wo ich das alles irgendwie einsetzen kann. Was würdest du denn sagen, ist für die Menschen das Schwierigste? Also ist es die Erkenntnis, also die Erkenntnis scheint es irgendwie nicht zu sein, weil da gibt es Tools für, ne? Ist es dann in der Umsetzung oder in der Macht sozusagen auch das umsetzen zu können? Wo bleiben dann die meisten Menschen stecken?
Heutzutage ist es wirklich sehr schwierig. Wir haben diese ganzen Vergleichsmöglichkeiten. Wir leben in einem der sichersten Zeitalter überhaupt und gleichzeitig sehen wir steigende Zahlen an psychischen Problem an psychischen Erkrankungen. Es ist manchmal sogar kontraproduktiv oder paradox. Wie kann das sein? Und das ist nicht so einfach zu beantworten. Es hat viel damit zu tun, dass wir heute diese sozialen Vergleiche sehr schnell sehen, ne? Wir gleichen es immer sekündlich fast unser Leben mit dem eines anderen Erfolgreicheren ab. Und es gibt uns einen sozialen Druck. Ich muss auch was erreichen. Ich muss auch jetzt schon. Ich muss das schon. Ich muss den besten Partner haben. Ich bin schon 30 und habe noch nicht das und das erreicht. Das hatten wir, also als ich aufgewachsen bin, nicht in dieser Intensität und auch nicht in dieser Frequenz und so schnell. Also das kam dann, wir haben uns dann vielleicht mit ein paar Leuten, unseren Peers, verglichen. Also das ist ein großer Druck, heute schnell erfolgreich sein zu müssen, und es lähmt. Es kann lähmen, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Alle sagen, wir haben alle die besten Möglichkeiten, aber wir nutzen sie nicht. Also es ist schwierig, gerade für die Jüngeren.
Das heißt, dass also dieses Vergleichen, das schürt im Grunde genommen ein Selbstzweifel.
Selbstzweifel sind sehr hoch, gerade bei Mädchen, die aufwachsen. Wir sehen da die Zahlen auch in den USA vom Center for Disease, CDC, sehen wir, dass die steigen, Suizidraten leider auch hoch, Depressionsraten hoch, auch gerade bei dieser Selbstunsicherheit steigt leider.
Also wenn wir das mal übertragen aufs Gehirn, hat das dann... Also reagiert dann sozusagen unser Stresssystem im Gehirn, oder was genau passiert da?
Naja, das sind die uralten, und unser Hirn ist ja trotz allem alt und reagiert alt, und wir wollen dazugehören. Der Grund, warum junge Menschen an ihrem Handy kleben, ist ja nicht auch, weil sie jetzt durch Social Media Feed scrollen und da lustige Katzenvideos sehen, aber sie wollen dazugehören. Und ein Handy gibt mir das Gefühl, ich gehöre zur Gruppe, ich gehöre zur Clique. Na, früher hat man sich irgendwo am See getroffen und geheimlich geraucht. Das war dann die Clique. Heute ist es halt das WhatsApp-Feed oder was auch sonst was. Aber ich gehöre dazu, und Like gibt mir Selbstbewusstsein. Das heißt, heute ist Beziehung anders.
Das Gesehenwerden passiert eben häufig digital.
Genau. Und genauso das Ausgegrenztfühlen passiert halt sehr schnell, auch dann digital. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, weswegen halt, ja, gute Beziehungsaufbau, also gerade diese elementaren Dinge, sehr wichtig sind, von Anfang an mitzubekommen. Ich glaube, die tragfähigen Beziehungen, wenn ich eine Sache rauspicken müsste, ist das unfassbar Wichtigste überhaupt für ein wohlbefindliches Leben. Das zeigt ja auch die großen Studien, die über das Glück geschrieben worden sind, die über 100 Jahre Framingham-Studien, wie sie alle heißen, gestellt worden sind. Der eine Faktor sind wirklich tragfähige Beziehungen. Es müssen nicht viele sein, aber das ist so der wichtigste Faktor für ein Leben in Glück und Wohlbefinden.
Ja, interessant. Und also diese, ich sag mal, diese tragfähigen Beziehungen sind eben nicht diese, ich sag mal, oberflächlichen Beziehungen auf Social Media und die Likes, die man da bekommt, sondern die tragfähigen Beziehungen ist wirklich diese echte Begegnung, ja, im echten Leben, miteinander sprechen, vielleicht sei es in echt oder auch übers Telefon, aber halt dieser, ja, menschliche Dialog, ne? Ohne diese Interfaces dazwischen.
Barbara Fredrickson hat ja auch davon gesprochen, über die Positivitätsresonanz. Ich hatte das Glück, sie letztens in einem Zoom erleben zu dürfen. Ist ja eine der Begründerinnen der positiven Psychologie. Und sie spricht von der Positivitätsresonanz. Heute würden wir dazu sagen Liebe. Aber Liebe ist nicht etwas Dauerndes und was wir nur mit einer ausgewählten Person erleben können, sondern das können wir mit jedem Menschen erleben. Und Liebe ist auch etwas sehr Flüchtiges. Das können wir mit der Supermarktkassiererin erleben, indem sie vielleicht lächelt und sie uns sagt, oh, die Schokolade, die kaufe ich auch immer. Und man guckt sich kurz in die Augen, das ist wichtig, Spiegelneurone, und natürlich eine Wohlgesonnenheit. Ne? Wenn das ist, persönliche Nähe muss da sein, dieser Augenkontakt für eine kurze Zeit, das erzeugt Positivitätsresonanz, das ist das, was man auch mit dem Partner hat. Viele sagen ja dann, ja, ich liebe meinen Partner nicht mehr. Das ist so Unsinn. Die Liebe geht nicht und kommt nicht, die erzeuge ich jedes Mal wieder neu. Und deswegen ist es auch wichtig, sie immer wieder neu zu erzeugen.
So eine wichtige Erkenntnis, ja.
Genau.
Bei diesen, ja, ich sag mal, hohen Scheidungsraten heutzutage, ne? Die ja irgendwie nicht zu vergehen scheinen. Aber da die Erkenntnis, ja, auch ehrlich gesagt auf meinem persönlichen Weg immer wieder, das braucht Arbeit, ja, das braucht Hingabe und man muss investieren und man muss sich entscheiden, den Menschen immer wieder zu sehen. Klar, in vielen Fällen merkt man, es passt vielleicht auch nicht, ne? Aber
es sind ja nur die Kleinigkeiten, die eine Beziehung ausmachen. Also man muss, das, was man Quality Time nennt, dieses, wo man so sagt, ja, zwischen Tür und Angel, das sind die wichtigsten Momente. Die Momente zwischen Tür und Angel, wo man sich kurz begegnet, mal kurz in die Augen schaut und eine Wohlgesonnenheit hat, das sind die eigentlichen Momente, auf die es ankommt. Nicht, dass man sich dann abends zusammen und isst und so weiter. Alles schön und gut, natürlich das auch. Aber wenn man diese Momente verpasst, dann werden die irgendwann immer weniger. Und dann hat man das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mehr mit uns. Und das ist jetzt bei Das ist in Teams genauso, wenn man glaubt, wir hatten mal eine gute, loyale Beziehung, irgendwas ist jetzt irgendwie schlechter geworden. Nee, weil du das nicht regelmäßig mal wieder aktiviert hast.
Das heißt, es geht auch gar nicht um diese, ich sag mal, Kalenderblocker, ne, wo dann so Couple Quality Time irgendwie ganz intentional irgendwie geplant wird, sondern es geht um die Achtsamkeit miteinander eigentlich im Alltag.
Es geht nur, also in meiner Wahrnehmung, also ich mache es natürlich ein bisschen pointiert, aber wenn du diese Momente verpasst, ne, deine Frau kommt kurz hoch ins Bad und du gehst gerade runter, sich mal kurz in den Arm zu nehmen oder mal kurz was Schönes zu sagen, diese Momente, wo eigentlich jeder was anderes zu tun hat, die auf jeden Fall mal 2-3 Sekunden zu lassen, der Tag hat eine ganz andere Qualität, als wenn du dann sagst, ja, wir haben ja heute Abend aber unseren Kinoabend, da machen wir das dann. So funktioniert Beziehung nicht.
Ich finde, das ist eine total schöne, auch wieder Mitgabe von dir. Tausend Dank dafür, weil ich habe es förmlich gespürt, als du das.
Habe ich auch von der Judith Mangelsdorf, diese Momente, ne, wenn du dir kurz begegnest, das sind die eigentlich wichtigsten.
Kurzen Begegnungsmomente im Alltag, super schön. Und du hast komplett recht, weil genau diese kleinen Momente, diese kleinen netten Gesten und Augenblicke, die tragen einen wirklich durch den Tag, wenn man mal ehrlich ist. Ja, die Freude, die spürt man noch 3 Stunden später, wenn man kurz daran zurückdenkt und lächelt. Wie super schön. Und das macht natürlich auch was mit unserem Gehirn, nämlich es stimmt uns positiv. Mhm. Es macht unseren, ich sag mal, Ausblick auf die Zukunft auch positiver. Und auch das formt ja unser Gehirn, richtig?
Definitiv.
Also man sagt immer so, ne, manifestieren, das klingt immer so ein bisschen wie Hokuspokus, aber da steckt doch auch was Neurologisches dahinter, oder?
Ja, also Affirmation ist ja nichts Verkehrtes. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn man sagt Neuroplastizität, heißt ja, ich bilde neue Schaltkreise aus im Gehirn. Und das geht bis ins hohe Alter. Es gibt diese berühmte Taxifahrerstudie aus London, wo man sieht, dass der Hippocampus wächst bei Taxifahrern. Also das geht, man kann ein Instrument lernen, vielleicht geht es nicht mehr so schnell, aber es geht bis ins hohe Alter. Das ist definitiv so. Und jetzt sind wir nämlich bei der Energie. Negative Energie, ja. Ne, ein Trauma, ein Lebensereignis, kann auch das helfen. Aber was noch viel besser ist, statt ein posttraumatisches Erlebnis zu haben, ist das, was sich ein postektatisches Erleben hält. Das heißt, positive Emotionen sind viel bessere und nachhaltigere Energie, solche Schaltkreise auch wieder zu verändern. Ja? Und je mehr positive Energie, Emotionen wir erleben im Alltag, umso eher sind wir dann auch bereit, unser Gehirn anzupassen und dann auch diese Neuroplastizität dann auch spürbar zu haben. Und das ist auch eins der Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, auch wenn es viele anders sehen wollen. Es sind die positiven Emotionen, nicht das Happy-Happy, sondern tatsächlich das, was wir diese Faktoren, die ich genannt habe, zu steigern. Und wir brauchen ein viel höheres Verhältnis von positiven Emotionen zu negativen Emotionen, als wir glauben. Also pari pari ist schlecht. Auch 2:1 ist schlecht. Wir brauchen eher 3, 4, 5:1, also 5-mal mehr positive Emotionen im Alltag oder das Gefühl als negative, um aufzublühen. Und dazu brauchst du natürlich die verschiedenen Faktoren. Das sind auch Ergebnisse der Forschung.
Und gibt es denn aus der positiven Psychologie kommend auch Konzepte, Tools, Methoden, wie man sowas auch, ne, du hast gerade Affirmationen gesagt, wie man seinem Gehirn sozusagen diese positiven Emotionen ganz platt gesagt beibringen kann? Weil manche Leute stecken ja auch in diesen totalen negativen Gedankenkreisen irgendwie fest und kommen da nicht raus. Wie kann man da rauskommen?
Also erstmal ist eins tatsächlich, in sich seine Stärken zu erkennen und auch wertzuschätzen. Also ich kann jedem nur raten, mal seine eigenen Stärken zu testen. Was kann ich gut? Wo bin ich großartig? Und wie setze ich die Stärken auch ein? Was auch sehr gut ist, wenn es andere tun. Also wenn ich mal mit ihm zusammen bin und wenn er spricht und ich sage, ich habe jetzt gerade in dir folgende Stärken wahrgenommen. Wir wissen heute, dass das Erkennen von Stärken bei mir selbst durch jemand anders, den ich schätze, eine enorm große Auswirkung auf mein Wohlbefinden hat. Also wenn jemand in der Lage ist, meine Stärken zu sehen und zu artikulieren, natürlich muss ich diese Person respektieren, dann ist es etwas, hier sind wir auch wieder bei der Beziehung, etwas Großartiges. Das heißt, wenn man sich unterhält mit jemandem, ist es halt auch sehr hilfreich, mal die Stärken gegenseitig zu spiegeln. Mal zu sagen, du, ich fand toll, wie du XY gemacht hast. Das ist eine Möglichkeit.
Und das auch wirklich mal mitteilen, ne? Also ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, dass wenn mir das jemand sagt, ich mich so zutiefst freue und man plötzlich, man spürt förmlich, wie das eigene Selbstbewusstsein irgendwie wächst, ne? Aber ich finde, wir machen das, also ich versuche das aufgrund dessen häufig zu machen, Leuten, die ich kenne, die ich motivieren will, Komplimente zu geben oder denen zu sagen, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du da so gut drin bist? Das ist unglaublich, weil man selber vergleicht sich ja auch nicht so oder hat das vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil man ist sich selbst ja auch gewohnt, ne? Aber da zu spiegeln, den seinen Liebsten zu spiegeln, was sie gut können, das ist ein Geschenk. Also das ist einfach...
Das ist ein Geschenk. Super. Und sich selbst zu loben. Wir sagen ja heute noch, Eigenlob stinkt. Ich sag immer, Eigenlob stinkt nicht. Ja, Eigenlob duftet.
Duftet herrlich.
Und dieses Mindset dürfen wir uns auch gerne entwickeln. Und manchmal nicht alles das...
Genau, welche Geschichten erzählen wir uns? Ne? Das ist ja so...
Und diese Geschichten sind oft negativ, weil unser Gehirn natürlich diesen Negativitätsbias hat. Das ist ganz natürlich, vor allem mit Stress. Rausnehmen.
Das, was du gerade sagst, finde ich total interessant. Ne? Du hast gesagt, unser Gehirn hat einen Negativitätsbias, also es tendiert dazu, eigentlich negativ zu denken, besonders wenn wir im Stress sind.
Ja.
Und jetzt sind wir mal ehrlich,
wir sind dauerhaft im Stress.
Welchen Job wir haben, egal wo wir uns im Leben befinden, alle haben irgendwie Stress. Das heißt, da entgegenzuwirken ist ja besonders wichtig. Naja, zum einen kann man Stress reduzieren, das ist das eine, aber geht natürlich nicht immer. Man will ja auch was erreichen und Sachen irgendwie tun und erledigen. Aber dann unter diesem Stress trotzdem nicht in diesen Negativity-Bias zu verfallen. Was sind da deine Tipps?
Erstmal zu erkennen, es ist normal. Deswegen ist der Negativitätsbias absolut notwendig, um den wir im Stress sind. Ne? Oder wenn wir in der Branche arbeiten mit ganz vielen Problemen, dann ist unser Gehirn in diesem Alarmmodus und der Alarmmodus führt zur Verengung des Gesichtsfeldes. Deswegen haben wir schlechtere Entscheidungen, deswegen geht es uns körperlich und mental auch schlechter und führt dann auch irgendwann zu diesen ganzen Auswirkungen. Und das zu weiten ist natürlich eine Herausforderung. Also wie gesagt, die Erkenntnis ist das eine und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an Dingen, die wir tun können. Vielleicht können wir dann noch dazu kommen, wie jeder für sich trotz des Stresses sich gewissermaßen davon entkoppelt. Aber für mich ist immer das Erste Bewusstsein. Das Zweite ist Selbstführung. Ja, das heißt, zu erkennen, was geht gerade in mir vor, welche Emotionen habe ich gerade. Und wenn ich so das wichtigste Tipp geben könnte, neben tausend anderen Dingen, ist immer wieder es in seinem Tag Momente der Stille zu etablieren. Ich glaube, das ist meine größte Superpower. Und das kann man auf vielfältige Art machen, ob man jetzt sich eine Tasse Kaffee nimmt und mal durchs Fenster schaut. Das weitet sowieso den Blick. Panoramablick ist wichtig für die Vagusaktivierung.
Panoramablick ist wichtig für die Vagusaktivierung.
Ja, weil
das wusste ich
Blick,
nicht.
Wenn ich den Blick weite.
Du hast den Überblick, ne? Du siehst, es gibt keine Gefahr.
Genau.
Das ist ja interessant. Deswegen fühlt man sich in der Natur auch so viel wohler und kommt runter.
Deswegen in der Natur, manchmal hilft auch Naturbilder, wenn man das nicht die Möglichkeit hat, aber man sagt ja immer so 20, 20, 20, ne, nach 20 Minuten arbeiten, 20 Sekunden Pause und mal 20, das kommt aus dem englischen Fuß mindestens, also sagen wir mal 20 Meter passt auch oder 6 Meter in die Ferne zu schauen, das reguliert wieder kurz. Das sind nur die kurzfristigen Dinge. Ansonsten haben wir auch, das Gehirn hat eine ultradiane Rhythmik, das wissen wir schon aus den 50ern. Das heißt, das Gehirn kann Topleistung nur für etwa 90 bis 120 Minuten aufrechterhalten. Dann braucht es eine Pause. Wir glauben immer, dass diese Pause nichts tun bedeutet oder Faulheit oder wir sind dann am Handy oder schauen irgendwas anderes an. Tatsächlich passiert in diesen Pausen das Wichtigste, nämlich das Gehirn fängt an aufzuräumen. Es fängt an, diese Sachen, die wir jetzt gerade alle gelernt haben, irgendwo hinzupacken. Wir haben jetzt ganz viele Pakete bekommen und jetzt muss der Postzusteller die auch irgendwo hinbringen ins Langzeitgedächtnis. Wenn wir das verpassen, während des Tages diese Pausen zu machen, dann haben wir jetzt eine riesen...
Die werden einfach über Bord geworfen vor Überlastung.
Bühne mit 1000 Paketen. Jetzt hoffentlich sind wir dann im Schlaf wenigstens dazu bereit, weil der Schlaf macht das mit dem lymphatischen System. Das ist auch etwas, was erst seit vielen kurzen Jahren entdeckt worden sind, sozusagen unsere Aufräumarbeiter im Gehirn, die diesen ganzen Müll wegpacken. Wenn wir das nicht tun, auf Dauer, weniger Pausen am Tag, weniger Schlaf, dann haben wir eine Überladung von diesen ganzen Paketen, zum Beispiel in Form von Eiweißablagerungen, Amyloid-Ablagerungen führen zu Alzheimer.
Genau. Das ist ja einer, ich sag mal, neuen Volkskrankheiten. Das heißt, wenn man das mal zurückspult, heißt es vielleicht ursächlich einfach, dass wir unserem Gehirn zu wenig Pause gönnen.
Zu wenig Pausen, zu wenig Stille, tatsächlich.
Zu wenig Pausen, zu wenig Stille. Das heißt, es ist ja auch total wichtig, nicht nur, dass ich mir eine Pause nehme, sondern wie ich diese Pause verbringe. Das hattest du gerade schon angedeutet. Das heißt, am besten nicht auf Social Media scrollen, sondern blieben wir sozusagen in dem gleichen Gehirnareal, sondern wir sollten uns Aktivitäten in diesen Pausen suchen, die bewusst wahrscheinlich andere Gehirnareale aktivieren.
Genau. Und am besten also keine neuen Informationen aufnehmen in dieser Zeit. Und ich weiß, es ist schwierig. Ich tue ja auch Top-Manager trainieren und so weiter. Das ist schwierig, aber es geht. Und wenn man Top-Manager anguckt, die es verstanden haben, die nehmen sich auch diese Pausen. Ich will jetzt nicht mit Bodo Jansen und alle anderen anfangen, Beispiele, die irgendwann gemerkt haben, es geht auch anders, auch Firmen zu führen. Aber das ist die Notwendigkeit. Man kann es ignorieren, aber das hat halt seinen Preis.
Genau. Und dieses Nichtstun in der Pause, kannst du vielleicht so ein paar, ich sag mal, so einen Blumenstrauß an Aktivitäten sagen, weil wie gesagt, dieses Nichtstun, einfach nur sitzen und seinen Kopf ausmachen, ich glaube, das können ganz wenige Leute. Was sind da so Sachen, die man machen kann, die aber zum gleichen Ergebnis führen?
Also, ich sage immer, Walking Breaks ist eigentlich das Beste, weil das Gehirn, wenn du gehst, in einer natürlichen Spannung ist für Kreativität, für Integration, für Ausgleich. Das ist so mit das Wichtigste. Und dann kommen Dinge, die auch jeder weiß, aber halt nicht macht, genug trinken. 1% Dehydratation bedeutet 5% kognitiver Leistungsverlust. Ja? Das ist was etwas unterschätzen. Unser Gehirn besteht zu 3/4, fast 85% aus Wasser. Wasser ist nicht optional. Also es heißt nicht, dass wir jetzt viel trinken müssen, aber wir sehen, dass sobald ich einen halben Liter Wasser trinke, das sofort mein Arbeitsgedächtnis verbessert, sofort meine Stimmung verbessert, sofort meine Wut tatsächlich reduziert. Das ist so eins. Je nachdem, also ich gebe so ein paar Tipps, was ich zum Beispiel, ich lese gern Comicbücher oder Humorbücher, so Witzbücher. So, es ist die Stimmung sofort eine andere. Also Lachen, das machen viele auf Social Media, ist auch nicht schlecht, aber halt mal so. Das ist so etwas. Manche meditieren, manche gehen raus, machen Sport. Manche hören Musik. Musik hat eine unfassbare Wirkung auf mein System. Da ist natürlich jeder sehr individuell.
Das kann ich sehr bestätigen beispielsweise. Ich habe mein Leben lang Klavier gespielt, bis ich Abitur gemacht habe. Dann habe ich aufgehört. Dann war mein Leben lange Zeit auf nicht so strukturierten Wegen. Und dann habe ich letztes Jahr wieder angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, um zu lernen, frei zu spielen. Und ich muss sagen, diese selbst wenn es nur 10 Minuten sind, die ich mich ans Klavier setze und einfach rumklimper, das ist ein Ausschaltknopf für mein Gehirn.
Das ist ein Ausschaltknopf, weil dein Gehirn in eine andere Schwingung gerät. Also das sind so Dinge. Das ist natürlich, wie gesagt, so Blumenstrauß ist, hat immer viele Dinge. Man muss jetzt nicht jede einzelne für sich nehmen.
Einfach herausfinden, was bei einem selber halt gut funktioniert,
genau.
Richtig?
Also schlafen, da gibt es natürlich, kann man eigenen Podcast oder Podcasts mitfüllen. Gibt ja mittlerweile nur Schlafexperten. Ich nehme immer so das Wichtigste für mich raus. Seitenschlaf ist besser als Liegenschlaf. Das ist für die Clearance vom lymphatischen System besser. Bauchschlaf ist so das Schlimmste, was du da machen kannst. Aber da ist auch die Forschung im Gange. Und
ist es auch, dass man besser etwas aufrechter schlafen sollte, sich die Lymphflüssigkeit zum Beispiel im Gehirn nicht staut etc. Ist da was dran?
Das Gehirn ist sehr sehr unabhängig von deiner. Du könntest, ich weiß es nicht, würde ich nicht machen, im Kopfstand schlafen. Wahrscheinlich geht es nicht, weil dann aber das Gehirn ist sehr unabhängig von dem Rest deines Kreislaufs. Also das hat schon sehr viel, das muss es auch sein, logischerweise. Deswegen würde ich sagen, es spielt wahrscheinlich jetzt nicht die ganz große Rolle. Das sind, wie gesagt, das sind meistens Tierversuche, da muss man aber vorsichtig sein, wie das mit Menschen da zusammenhängt. Aber das sind so Erkenntnisse, wie kann ich jetzt meinen Schlaf verbessern? Aber da kann man sich dann auch mit Schlafexperten auch nochmal auseinandersetzen. Aber ich nehme für mich einfach mit, ich schlafe auch sehr gerne auf dem seitlich, auch gerade. Jetzt nicht erhöht, das hat dann wieder Wirbelsäulengeschichten. Genau. Vielleicht noch eine Sache tatsächlich, was auch wirklich fürs Wohlbefinden enorm ist und das ist, was ich auch mehr mache, ist das Schreiben und das Lesen. Tatsächlich das echte Schreiben, also wirklich mit einem Stift. Ja, einfach dieses systematische Schreiben, ohne groß nachzudenken. Manche nennen das Journaling. Es reicht auch manchmal so 3 gute Dinge aufzuschreiben am Abend, was gut gelaufen ist. Das hat auch eine sehr hohe, ist ein sehr einfacher Hack und hat einen sehr hohen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden, so eine Praxis. Und es reichen ein paar Minuten am Tag, das zu tun.
zur Selbstreflexion, um das Gehirn vielleicht auch mal zu entleeren, ne? Dass nicht alles immer oben stecken bleibt, sondern
richtig.
Ich weiß, ich habe es jetzt mal hier gespeichert, runtergeschrieben, sich was von der Seele schreiben. Ich sage immer, ich weiß nicht, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage oder lese, was ich schreibe. Und ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so, zumindest bisher das Feedback. Das waren super spannende Tipps und Ausführungen und Erklärungen, Aurel. Ich danke dir vielmals. Ich habe noch eine Liste von Fragen. Das heißt, vielleicht machen wir einfach mal so ein To be continued. Einfach eine, eins von zwei. Das war jetzt eins von zwei sozusagen.
Gerne.
Weil das, was ich auch extrem spannend finde, aber das würde jetzt, glaube ich, hier die Aufmerksamkeitsspanne der Hörerinnen und Hörer überschreiten.
Auch ein wichtiges Thema, ja.
Auch ein wichtiges Thema ist das Thema Nutzung von KI.
Oh ja.
Ja, weil ich finde, also es hat wahnsinniges Potenzial, aber es hat auch wahnsinniges, ich sag mal, zerstörerisches Potenzial für unser Gehirn. Und das auch nochmal zu verstehen und auch im Alltag dann zu überlegen, wofür nutze ich die KI, wofür nutze ich ChatGPT? Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube nämlich nicht, dass wir jetzt ganz viele KI-geschriebene Bücher in Zukunft konsumieren werden. Zumindest ist es nicht mein Geschmack. Aber genau, darüber würde ich eben auch noch gerne sprechen. Aber
ich würde
sagen, für heute haben wir jetzt erstmal ganz viele Learnings, super viele Insights. Ich danke dir schon mal für deine Zeit, Aurel. Es hat super viel Spaß gemacht.
Freut mich. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.